Wir haben den 13. September, 9.49 Uhr. Es ist sonnig. Es sind zwar 15 Grad, aber es werden noch 26 Grad. Es ist ein Zwischensommer, Endsommer-Feeling, könnte man fast sagen.
Aber heftig, wie krass das schwankt, oder?
Ja.
Morgen wird es wahrscheinlich irgendwie gefühlt nachts werden es 10 Grad und tagsüber 30 Grad.
Mhm.
Das ist wie in der Wüste.
Ja.
Alter, weißt du, was das heißt? Wenn wir hier das Wüstenklima haben demnächst,
oh no.
Dann wird das zu einer Wüste hier. Die Stadtwüste.
Aber dann sterben meine Kakteen vielleicht nicht mehr, weil das ich bin nicht. Selbst zu doof für Kakteen.
Aber die ganzen Eichen und Buchen und anderen Bäume, die hier auf das andere Wetter eingestimmt sind, die sagen dann ciao, fliegen dann in den Süden. Oder in den Norden, keine Ahnung.
Da, wo es irgendwie noch erträglich ist. Wenn du gerade Eichen und Buchen sagst, ich muss sogar an ein Meme von gestern denken, da ist ein Eichhörnchen und dann fragt jemand, so, also steht da so drüber, what's up? Und dann sagt das Eichhörnchen so, nothing, weil das Nüsse im Mund hat und halt nothing und nothing, finde ich ganz witzig. Kann man sich, muss man sehen. muss man das sehen.
Dein Humor wird immer mehr so wie der deiner Schüler, aber die der 5., 6. Klasse.
Was?
Ich finde schon.
Das ist dein Humor eigentlich.
Nein.
Klar.
Nein.
Du bist der Nein-Gag-Typ.
Das ist kein dunkler Humor dabei, das ist nicht irgendwie anstößig, das beleidigt niemanden, das ist einfach ein süßer Witz. So.
Hast du mich gerade süß genannt?
Nein.
Oh, komm, wir sitzen wieder voreinander und schon ist die Chemie da.
Ich spüre nichts.
Ja, ihr habt schon gehört, das ist unser erster Podcast wieder, ich glaube so seit 20 Tapes ungefähr. Wieder zusammen.
Ja, und es ist Tape 99. Man muss fairerweise sagen, wir haben ja schon über 100 Folgen gemacht. Dazwischen waren die ganzen Snippets noch. Aber deswegen, die zählen einfach nicht.
Nee.
Ja.
Nee. Und jetzt haben wir uns nämlich gedacht, okay, wir gehen jetzt in zweiwöchigen Rhythmus, damit die Vorfreude einfach größer ist. Deswegen haben wir jetzt
Folge 100 kommt dann nächstes Jahr. Die Vorfreude richtig groß.
Ja, du hattest Urlaub, ne? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also,
du hast ein bisschen erzählt von der Reise. Ja.
Ich glaube, im Podcast hast du noch nicht so gesagt, wie jetzt deine Urlaubsendfazit so ist. Weil ich glaube, du hast gerade, Chiara, mal kurz ein bisschen erzählt, dass es mit dem Decaf und so weiter, dass es dir wieder besser geht so insgesamt, oder?
Anders, ja.
Entschuldigung, ich hab mir angemaßt, besser zu sagen, dass du ein gutes Gefühl hättest.
Doch, habe ich tatsächlich, aber ich muss sagen, ich bin halt noch, obwohl ich jetzt schon 3 Tage arbeiten war, fühle ich mich noch in Urlaubsmodus so ein bisschen.
Mhm.
Was einfach daran liegt, dass ich in dem Urlaub gut abschalten konnte, mich sehr relaxed gelebt, quasi immer in den Tag hinein, hatte keine großen Pläne, keine Termine, habe einfach geguckt, was mir so begegnet am Tag, was mich so erwartet, gar nicht geplant. Und gepaart mit der Tatsache, dann einfach einen guten Schlafrhythmus zu haben durch Kaffeeverzicht und so weiter, kam halt alles Gute zusammen in diesen anderthalb Wochen nach Estland. Und davon profitiere ich gerade immer noch so, weil ich merke, okay, ich habe halt meinen Rhythmus. Mhm. Ich weiß, wenn es dunkel wird, gehe ich schlafen, werde müde. Und das funktioniert einfach. Das ist richtig, richtig geil. Einfach nicht aufgeputscht zu sein mit Koffein. Gibt so eine natürliche Müdigkeit wieder her. Und ich merke einfach wirklich, irgendwann am Tag bin ich einfach Fritte. Da geht einfach nichts mehr. Hm. Das ist dann okay.
Genau, und hättest du wahrscheinlich dann noch einen Kaffee getrunken.
Und so. Koks genommen und Cola getrunken. Und
ja, alles zusammen.
Gleichzeitig.
Um dich dann künstlich quasi hochzupushen.
Genau.
Und dann später Probleme zu haben, dann runterzufahren quasi.
Ja, oder gar nicht mehr zu merken, dass man eigentlich permanent so auf einem anderen Level ist. Und jetzt ist es halt so, okay, ich habe Urlaub, konnte mich entspannen. Hab dann auch gemerkt, okay, mein Körper ist jetzt, ich höre mal, was der so sagt. Wenn ich müde war, bin ich liegen geblieben. Wenn ich fit war, bin ich aufgestanden. Und einfach mal so wirklich auf den Körper zu hören und einfach sich treiben zu lassen, das ist eigentlich ziemlich cool.
Ja. Ich muss zugeben, ich hatte Sorge, dass wenn du wieder anfängst zu arbeiten, dass das schnell wieder zunichte geht. Also, dass du so von Tag 1 so, es ist anstrengend, es ist schwierig, das irgendwie so durchzuhalten, weil dann wieder ein anderer Rhythmus ja dominierend ist, quasi den Rhythmus davor. Aber es ist ja cool, wenn du das bis jetzt noch beibehalten konntest.
Drei Tage
ne? Sind
mal gucken,
immerhin
mal
3 Tage. Ja. Jetzt ja schon wieder Wochenende, ist ja quasi wie Urlaub.
Ja, super entspannt, ja. Ja, mal gucken, wie es in den nächsten Wochen wird. Aber das war mal wieder einer der Urlaube, wo ich gemerkt habe, okay, so fühlt sich Chillen an.
Hat so lange nicht, ne?
Also ich finde, was den Unterschied jetzt gemacht hat zu dem Jahr davor, wo wir auf Kreta waren, es war halt nur eine Woche. Und wie soll ich sagen, ich finde, irgendwo anders zu sein, in einem fremden Bett zu schlafen, doch irgendwie einen Tagesrhythmus zu haben, der sich so, weil sich so Hotelstrukturen auch so vorgeben wird, ist halt nochmal was anderes, als wirklich dann, ich sag mal, in deinem gewohnten Umfeld dich zu bewegen und dann wirklich zu überlegen, worauf habe ich jetzt Bock und was einfach die Vielfalt und kannst einfach dich treiben lassen. Ja, im Hotel chillst du halt auf der Liege und entspannst dich zwar, aber du bist im Kopf trotzdem nicht an dem Ort, wo du dich am meisten entspannen kannst. Das ist bei mir immer noch zu Hause.
Ja, ist bei mir ganz genauso. Ich glaube, es haben andere irgendwie anders, weil ich glaube, andere haben das genau gegenteilig, so nach dem Motto, dass sie zu Hause dann immer irgendwelche Aufgaben sehen oder irgendwas sehen, was sie quasi an irgendwas erinnert, was sie nicht entspannen lässt. Mm. Und die brauchen halt diesen kompletten Tapetenwechsel. Aber es ist bei mir auch so, dass ich dann lieber hier sehen will, oh, alles ist clean, alles ist erledigt. Und das gibt mir jeden Tag dann wieder so Ruhe und sagt dir, du darfst dich jetzt entspannen. Mm. Und im Urlaub ist es dann meist so, oh, habe ich das vielleicht noch gemacht? Das muss, wenn ich nach Hause komme, muss ich daran denken, ja, das zu tun und so. Deswegen ist es einfach anders, glaube ich, ne, wie du schon gesagt hast.
Ja, und dieses sich bewusst zu machen, dass du eigentlich zu Hause irgendwas hast, was auf dich wartet, im negativen Sinne, dass du sagst, fuck, ich muss halt dann, wenn ich nach Hause komme, muss ich noch das und das machen. Mhm. Dann bist du zwar im Urlaub, kannst das zwar vergessen, aber ich finde, auch da brauchst du halt einen längeren Zeitraum. Ich glaube, du brauchst erstmal eine Woche, um anzukommen, um dann die zweite Woche wirklich entspannen zu können. Und genau das Phänomen habe ich tatsächlich jetzt auch mal selbst beobachten können, weil die erste Woche war es, hat sich nicht nach Urlaub angefühlt. Gut, da war ich unterwegs. Aber die zweite Woche, da hatte ich quasi genug Abstand schon zur Arbeit gewonnen und konnte dann die zweite Woche wirklich einfach nicht, also gar nicht mehr irgendwie an Arbeit denken und war nur noch auf mich selbst fokussiert und auf den Tag dann jeweils.
Ja, die erste Woche war ja auch quasi ein bisschen arbeitsrelated sogar noch, deswegen war es ja klar, dass man da irgendwie von der Arbeit abschaltet wahrscheinlich. Ne?
Aber ich glaube, das ist einfach so die Anzahl der Tage, die du brauchst, um wirklich dann so zu sagen, gut, ich lasse jetzt den Stift mal fallen und jetzt bin ich 7 Tage lang quasi weg von der Arbeit und dann fällt es mir persönlich dann auch leichter zu sagen, okay, ich denke jetzt auch nicht, also ich verfall dann nicht mehr in diesen Modus, dass ich irgendwie noch Gedanken habe, die mit der Arbeit zu tun haben, sondern die hören dann irgendwann auf. Hm. Und eine Woche ist einfach zu wenig, sondern 2, 2,5 schon gut.
Ist wahrscheinlich ganz gut, ist ja eine spannende Erkenntnis zu sagen, okay, man könnte ja auch, sage ich mal, hatte ich ja, glaube ich, auch mal irgendwann einen Podcast vielleicht vorgeschlagen, so, ne, dass man so ein Modell fahren könnte für dich. Mm. Ich mache mir eine 4-Tage-Woche quasi, also ich mir einfach, das wäre, also ist nicht möglich so, weil es auch unkollegial und keine Ahnung was wäre, aber angenommen, man könnte sagen, okay, ich mache einfach 3 Monate lang immer den Freitag frei. Mm. Dann kommst du ja auf die Anzahl der Tage, so ähnlich wie jetzt bei 2 Wochen so, ne? Ob das cooler wäre als so 2 Wochen am Stück. Aber ich glaube, wie du schon sagst, ich glaube, so 2 Wochen am Stück können ganz viel bringen, was so eine Woche oder so 5 Tage mal vielleicht nicht leisten können. Ja,
glaube ich auch, weil der eine Tag, den du noch freitags dann frei hast, den, ja, dann bist du an dem Tag wahrscheinlich selbst nur in Gedanken am Tag davor oder schon beim Montag, je nachdem, was gerade los ist auf der Arbeit. Ich finde, das hat auch viel mit der Art des Jobs zu tun. Ich glaube, in manchen Jobs geht es halt einfacher, dass du sagst, ja, gut, ich bin fertig für heute und du nimmst gar nichts mit nach Hause. Und da wäre es vielleicht auch viel entspannter zu sagen, du hast dann immer jeden Freitag frei, weil es vielleicht auch körperlich anstrengend ist oder sonst was.
Aber selbst bei mir als Lehrer wäre es, glaube ich, auch so. Weil klar hast du immer deine Zeit, deine Vorbereitungssachen. Aber wenn du einen Tag quasi weg hast, musst du einen Tag weniger vorbereiten und bist auch einen Tag weniger anwesend. Und es ist nicht so, als würde sich dadurch mehr Arbeit anhäufen. Sondern weil du hast ja einfach nur weniger Kurse. Ja. Und mit den Kursen kommst du nicht durch deinen Urlaub, sage ich mal, dann durch den freien Tag ins Hintertreffen oder so. Das wäre halt total blöd.
Das wäre was anderes, glaube ich, als würdest du die Kurse von dem Freitag auf den Donnerstag zum Beispiel schieben. Ja, genau. Den Donnerstag dann arschvoll Arbeit.
Genau, das wäre
die Frage, ob sich das dann wirklich lohnt oder ob man es lieber nicht dann doch auf den Tag mehr verteilt.
Apropos Arbeit. Ich hatte eine Fortbildung. Ich bin in einer Fortbildung gefangen.
Scheint eine gute Fortbildung zu sein.
Es ist halt echt wie in so einem Film gewesen, weil hier Domi Korfball-Düring hat also hier einer von den Leuten, mit dem ich im Phantasialand manchmal bin und so, von den Bio-Buddies quasi, der hat mir so, oder hat letztens in unsere DJ-Mad-Gruppe da so geschrieben, hier, kein Bock, alleine diese Fortbildung zu machen, kommt mal jemand mit von euch.
Bitte. Man sagt immer bitte. Er hat auch bitte gesagt.
Er hat bestimmt bitte gesagt. So ist er.
Er hat es gedacht.
Er hat bestimmt bitte gesagt. Und dann hat irgendwie keiner sich gemeldet. Ich dachte mir so, ach komm, mal wieder so eine Fortbildung. Eigentlich bin ich ja so pro Fortbildung.
Wissen schadet nie.
Genau. Obwohl ich eigentlich weiß, dass die meisten Fortbildungen eigentlich nicht so geil sind. Da dachte ich aber, komm mit Domi zusammen. Okay. War halt auch über Zoom. Das heißt, ich kann sie entspannt zu Hause machen. Ich muss nicht irgendwo hinfahren. So, dann habe ich später erfahren, dass es einfach 5 Wochen sind, weil es meistens eine Fortbildung 1 Tag oder ist das fertig und das sind jetzt 5 Wochen.
Wie häufig dann pro Woche?
Ja, einmal. Okay. Also einmal pro Woche, 5-mal, aber mittwochs quasi von 16 bis 18:30. ist halt bei mir so ein bisschen ungeil, weil das ist quasi, ich komme aus der Schule, gehe in die Fortbildung, gehe zum Training und komme quasi schon eine halbe Stunde zu spät zu meinem Training, aber mein Co-Trainer Max macht das quasi dann. Mhm. Also der trainiert eh gerade die Kleinen. Und so, das heißt, der Mittwoch ist dadurch schon ein bisschen scheiße. Und es ist, das Thema ist quasi E-Teaching-Experte. Nee, Expert, ist bestimmt Englisch. E-Teaching-Expert. Mhm. So. Und dann dachte ich mir so, okay, pass auf, es wird immer mehr kommen, dass man jetzt irgendwie digital unterrichtet und vielleicht gibt da coole Impulse oder nur ein cooles Programm, mit dem man irgendwie gut arbeiten kann und so weiter und so fort. Das kann ja schon reichen, sowas mitzunehmen. Ja, wir haben jetzt zwei Sitzungen hinter uns. Ach nee, genau, und das wird, genau, und dann, das Blöde ist schon mal so ein bisschen, wenn du jetzt mit Domi zusammen bei einer physischen Fortbildung wärst, dann könnte man dabei Blödsinn machen, man sitzt wie in der letzten Reihe und verhält sich wie kleine Kinder, das macht Spaß. Aber bei Zoom bist du da mit 300 Leuten drin und das Einzige, was Spaß machen kann, ist halt, dass wir parallel WhatsApp aufhaben und uns schreiben, was da so geht. Und das ist irgendwie nicht der gleiche Vibe, wie wenn man nebeneinander sitzt. Ja. Und dadurch ist es dann doch irgendwie so, als würden die Fortbildung so ein bisschen alleine machen.
Ja.
Und da sind 300 Leute in diesem
300 Zoom-Ding.
300
Leute?
300 Leute, ja. Okay. In diesem Zoom-Ding. Und das heißt, du siehst die ganzen witzige Kamerabilder, der Chat ist einfach Lehrer sind einfach so scheiße. Also dieser Chat, ne? Das ist so, manche Lehrer sind so mega witzig, die so alles kommentieren so. Oder hat aber jemand einen Autofetisch, weil irgendwie, keine Ahnung, die irgendein Autobeispiel gebracht hat, so von wegen agile Methoden, einmal baut man das Auto im Ganzen und einmal irgendwie so einzelteilmäßig zusammen, keine Ahnung. Und das wird alles so quasi kommentiert und du kannst am Ende dieser Fortbildung eine Prüfung machen, um geprüfter E-Teaching-Expert zu sein. Oder du machst
da die Prüfung?
Was?
Kostet die was?
Nee, okay. Nee. Die ganze Vorbildung kostet nichts. Das ist von der Uni Köln. Das ist eigentlich ganz cool, deswegen ist es auch easy. Aber du kriegst auch, wenn du nicht diese Prüfung machst, kriegst du trotzdem so ein Zertifikat. So,
geil, Alter.
So. Und dann fragt sich jeder Mensch, also ich, nein, Quatsch, ich frage mich, warum sollte ich diese dumme Prüfung machen? Also erstens, ich will gar nicht geprüfter irgendwas sein, weil dann bist du nachher im Kollegium, der dann diese Fortbildung machen darf. So.
Darfst du alles, dann so, darfst du alles reparieren, so genau. Ja. Oh, mein Laptop funktioniert nicht. Du bist doch E-Teaching-Experte, los.
Genau. Okay. Genau. So, das heißt, ich will, dass das gar nicht so an die große Glocke hängen wird. Und zweitens, ich habe irgendwie keinen Bock auf jetzt in so eine Prüfungssituation. Die ist aber auch gar nicht vorhanden. Also es wird gar keine Prüfungssituation geben, das ist super harmlos.
Okay.
Aber natürlich, diese Lehrer in dem Chat sind also, was ist noch mit der Prüfung? Kriegen wir das hochgeladen? Können wir das lernen und so? Du bist einfach mal wie in der siebten Klasse damals. Jo, und wenn jemand der Lehrer sagt, wir schreiben einen Test. Und ich denke mir so, ihr seid alle Lehrer. Seid doch nicht so panisch und seid doch nicht so merkwürdig. Und schreibt doch nicht alle eure Gedanken in diesen öffentlichen Chat. Und das ist einfach ganz weird.
Kann man den nicht muten oder muss man ab und zu mal aufpassen?
Naja, das Problem ist, die schicken manchmal da auch so Links rein, um halt dann zu irgendwelchen Programmen zu kommen. Das heißt, du kriegst das schon so mit. Und es hat auch ein bisschen Entertainment-Faktor. Aber es ist auch ganz schön unangenehm.
Unangenehm.
Und, genau, wo ich drauf hinaus wollte, Domi, für den ich diese scheiß Fortbildung mache, hat erstmal Mittwoch hat er schön gesagt, er kann nicht. Gut, es war wegen der Trauerfeier, es gab einen guten Grund, warum er nicht kann. Okay. Aber das heißt, ich habe mich quasi diese Fortbildung nur wegen ihm angemeldet und dann ist er auch noch nicht da in der zweiten Sitzung. Und das war ein bisschen lame.
Ja.
Aber das war, die erste Sitzung war mega langweilig. Da ging es um den E-Teaching-Burger. Weil ich glaube, das Gefühl, alles muss Burger oder Sandwich sein im Lehrerkontext, weil man da immer verschiedene Schichten hat, weißt du? Du hast das obere Brötchen ist Schülermotivation, der Patty ist Methode, der Käse ist Zeit und keine Ahnung.
Oder Gouda? Was?
Keine Ahnung. Also das ist halt so dann, irgendwie muss man sich merken, Didaktik ist immer alles Sandwich-Modell, Bonbon-Modell, Burger-Modell, ist immer in diese Richtung.
Hat da jemand einen
Fastfood-Fetisch? FF. ein FFF. Und der erste Tag war halt so Einführung, Orga, da können die nichts für, das ist halt immer lame, glaube ich. Und der zweite Tag war eigentlich cool, hätte ich nicht einfach schon alles von dir gewusst.
Okay.
Da ging es halt wirklich darum, da war eine, wo ich schon in der ersten Sitzung habe ich ja schon so geschrieben, hier ist eine Referentin, die ist irgendwie Lehrer an einem Berufskolleg und auch Scrum Master. Warum schreibt man das da so rein? Selbst wenn man Scrum Master ist, das ist halt, hat ja eigentlich keine Relevanz. So, hätte ich jetzt gesagt erstmal.
Korrekt.
Und genau, und dann hat diese zweite Sitzung aber rausgestellt, warum das da stand, weil sie mit dem Scrum, also mit diesem agilen System, wie man das nennt, so einer agilen Methode quasi in schulischen Kontext arbeitet. Willi, erklären Sie doch noch mal ganz kurz unseren Zuhörern, was das Scrum ist.
Ich soll das jetzt erklären?
Ja, oder nicht?
Hättest du mich nicht darauf vorbereiten können?
Soll ich das machen? Mit meinem, bitte. Und du korrigierst?
Genau.
Weil ich kenne ja diese naive Kurzform jetzt nur.
Ja, aber das ist auch naiv und kurz.
Wir haben, also Willi arbeitet in diesem System schon länger. Jetzt seit einem Jahr oder zwei Jahren wahrscheinlich, würde ich sagen. Vielleicht sogar noch länger. Und es gibt quasi drei Rollen, so gesagt. Es gibt einmal den Product Owner, es gibt den Scrum Master und es gibt das Team. nennt man das Scrum-Team? Mhm. Wahrscheinlich ja. Scrum-Team. So, das heißt, in Willis Kontext ist das Scrum-Team, sind Entwickler zum Beispiel. Willi ist der Product Owner und ein Scrum Master gibt es bei ihm jetzt nicht. Aber ein Scrum Master, also ich erkläre gleich, was die Leute machen. Also der Product Owner quasi verteilt und organisiert so ein bisschen die Aufgaben für das Scrum-Team und der Scrum Master ist eigentlich dafür da, sag ich mal, für das Wohlbehalten zu sorgen und so ein bisschen abzustimmen. Passt das alles mit dem Scrum-Team? Ist untereinander alles okay? Ist die Kommunikation da wertschätzend? Ist die produktiv, konstruktiv? Und ist auch das Verhältnis zwischen Product Owner und Scrum-Team zielführend? Oder gibt es irgendwie Probleme in einer von beiden Seiten und die klären das dann so? Ist wie so eine Art Mediator, kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Ja. So, und wenn man das so hört, klingt das ja erstmal sehr technisch. Und ich finde, an deinem Beruf kann ich mir jetzt auch mal gut vorstellen, so, ne, einer schreibt Stories, also quasi Aufgaben für Entwickler, die sagen, naja, die und die Aufgaben schaffen wir diese Woche oder in den 2 Wochen, das nennt man dann Sprint. Also je nachdem, wie lange diese Arbeitszeit quasi ist, wie man diese Ziele vereinbart. Und danach treffen wir uns und evaluieren wieder. Und es gibt immer diese Evaluationsfeedbackrunden, um das Vorgehen quasi zu besprechen. So ein bisschen und auch nicht so zu besprechen, sondern auch zu evaluieren, ist ja klar. So. Und ich finde, so in diesem technischen Kontext kann man sich jetzt voll gut vorstellen, nach dem Motto, wir wollen das und das Programm schreiben und dafür brauchen wir die und die Schritte und die unterteilen wir jetzt. Und ihr Lieben, wie lange schafft ihr, wie lange braucht ihr dafür? Okay, so lange, okay, dann haben wir das und das stehen. Dann arbeiten wir jetzt und besprechen das. So. Und in der Schule, es wirkt so ein bisschen, als wäre das so ein bisschen hingebogen, aber es passt auch ein bisschen okay, würde ich sagen. ein bisschen okay ist schon gut, ne? Also der Product Owner ist quasi der Lehrer, der die Unterrichtsziele, das Abitur im Kopf hat oder das Thema einfach hat und sagt, okay, wir wollen jetzt Photosynthese machen. Und jetzt müsste der hingehen und die Photosynthese quasi runterbrechen in Einzelthemen so ein bisschen und müsste sich überlegen, welche Aufträge schreibe ich quasi für mein Team. Das Team sind in dem Fall dann Schülerteams. Dabei arbeitet man mit so einem sogenannten entweder Scrum-Board oder Kanban-Board, glaube ich. Mhm. Oder Kanban, keine Ahnung, wo man da quasi immer hat, quasi Aufgaben auf der linken Seite, dann Doing in der Mitte, so nach dem Motto, daran arbeiten wir gerade und dann. Also ganz rechts quasi sind die Aufgaben, die fertig sind. Dass man quasi immer den Prozess sieht, an welchem Punkt die Schüler jetzt in dem Fall gerade sind. Wenn die sagen, okay, wir haben jetzt verstanden, wie ein Blattaufbau ist, dann sagen, hängen die quasi selber physisch, das ist ganz cool, diesen Zettel von, das ist eine Aufgabe, die gemacht werden muss, zu, wir arbeiten jetzt da dran. Und wenn sie den Blattaufbau verstanden haben, hängen die das quasi zu dann. Also wir haben es geschafft. Und dann siehst du als Lehrer, als Product Owner in dem Fall, okay, das hat das Team geschafft. Und wir können dann in der Evaluation, im Weekly oder wie auch immer man das nennen möchte, dann darüber sprechen, ob sie es wirklich verstanden haben, kann sie ein bisschen Feedback einholen, kann überlegen, kann sich das erklären lassen und so weiter. So. Genau, jetzt hat sich schon rausgestellt, das Scrum-Team sind natürlich dann Schülerteams. Ein Scrum-Master ist bei denen auch so ein bisschen, kann entweder ein Lehrer oder der Lehrer sein oder die Schüler. Das Problem ist, der soll ja aus dem Work, also er soll ja nicht mitarbeiten. Ganz klar nicht an dem Produkt mitarbeiten quasi. Das heißt, wenn du das jetzt mit Schüler gibst, dann ist es so, dann lernt er einfach nichts im Zweifel. Also es ist halt irgendwie merkwürdig. Das ist ja, so eine Art.
Das Problem ist dann, was du schaffst, ist, du hast halt 2 Hüte auf gleichzeitig. Du bist auf der einen Seite Teilnehmer des Teams und hast vielleicht deine Probleme, deine Sorgen, deine Bedenken und hast dein Thema mit deinem Lehrer. Mhm. Und gleichzeitig musst du als Mediator zwischen Lehrer und Schüler fungieren. Das heißt, du bist eigentlich in einem Dilemma, weil du halt, welche Rolle vertrittst du? Ja. Und sowas sollte man meiden.
Ja, und in der Schule halt auch Lernfortschritt, so nach dem Motto, naja, wenn wir nachher, wir müssen ja Noten geben, auch individuelle Noten geben, da kommen wir gleich zu, dass es ein Problem sein könnte. Weißt du jetzt auch den Blattaufbau oder hat er irgendwie nur mit einem Ohr zugehört, weil er eigentlich wichtigere Sachen tun musste, weil er auch Scrum Master ist? Deswegen haben die dann gesagt, ja, okay, der Scrum Master ist dann erstmal der Lehrer in der Doppelfunktion.
Aber auch
wo wir auch da ein Problem haben, wie du sagen willst, ne? Also, das ist genau das Gleiche. Wie willst du die Probleme mit deinen Schülern lösen, wenn du das Problem bist, sag ich mal? Ne? Das ist
dafür gibt es diese Rolle als eben die Unparteiische, die versucht zu schlichten und Lösungen zu finden, aber nicht wirklich aktiv irgendein Interesse verfolgt. Also du hast dein Interesse als Lehrer, als Product Owner und die Schüler haben ihre eigenen Interessen. Mhm. Und wenn du, das funktioniert nicht, du darfst nicht doppelt die Rolle.
Das finde ich sehr schön, das habe ich mich da auch eingewendet, weil ich das von dir gelernt hatte. Dann war die Frage, okay, vielleicht, wenn man im Teamteaching ist, könnte ein anderer Lehrer könnte das übernehmen, das wäre ja noch in Ordnung. Auch wenn man sagen könnte, der ist natürlich dem Lehrer eher näher vielleicht und so, aber trotzdem wäre das ja okay. Oder ich hatte noch so ein bisschen überlegen, was aber auch so ein bisschen unrealistisch ist, wenn man wirklich in so einer Art Projektwochenkontext arbeitet, dann älteren Schüler, wenn man dann sagt, okay, du hast einen Oberstufenschüler, wenn du jetzt mit 8 dann das so mal arbeitest, dann hast du einen Oberstufenschüler, der ist ein Scrum Master. Könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Ja.
So, das zum groben Ablauf quasi. Und dann merkt man jetzt vielleicht schon verschiedenste kleine Problemchen, die sich aufstellen.
Ich habe so viele Schmerzen gerade in meinem Körper.
Ja, möchtest du dich vielleicht erstmal du sagen und dann sag ich, welche Probleme, wahrscheinlich siehst du da mehr als ich sogar.
Ich finde es super spannend, erstmal überhaupt auf die Idee zu kommen, zu sagen, man nimmt Scrum als agile Arbeitsmethode und packt ihn in die Schule.
Mhm.
Ist sowieso schon mal interessant, wie man überhaupt drauf kommt. Und das, ich glaube, was halt wichtig zu wissen ist, ist die, so ein bisschen die Herkunft des Ganzen.
Mhm.
Also warum entscheidet sich dann initial mal ein Unternehmen überhaupt so zu arbeiten?
Mhm.
Und wenn man so zurückblickt, was war die Arbeitsweise vor Scrum? Und Scrum ist jetzt eigentlich nur eine Methode vom agilen Arbeitsweisen neben vielen anderen auch.
Mhm.
Dann muss man wissen, der ist jetzt ein bisschen vereinfacht und standardisiert, also so ein bisschen klischeebehaftet, aber stell dir das so vor, früher haben sich 100 Leute in den Raum gesetzt, haben monatelang irgendein Konzept erarbeitet und dann wurde das in die Umsetzung gegeben und dann haben es Leute abgearbeitet. Beispiel, du willst eine App bauen, haben sie erstmal 3 Monate lang alle eingesperrt, haben designt und überlegt und konzipiert und dann hieß es hier, Entwicklungsteam, mach mal. Und dann hatten die so ein Konzept und haben das stumpf abgearbeitet.
Und dann kamen wahrscheinlich immer wieder Probleme zurückgemeldet, da mussten die sich alle treffen und so, da gab es
ja, im besten Fall wurde geredet, im schlimmsten Fall wurde nicht geredet und dann hast du nach weiß nicht, einem halben Jahr Entwicklung, hier ist die fertige App, die ihr bestellt habt, und dann fällt dir auf, oh, aber das hatten wir uns in der Konzeption anders gedacht und nee, das funktioniert ja nicht. Ach, mittlerweile braucht wer das eigentlich gar nicht mehr. Du hast dann immer wieder gemerkt, du hast halt viel zu lange Zyklen gehabt, bis du quasi ein Feedback hattest, entweder vom Nutzer, der die App nachher benutzen soll, oder von dem Team, was sich die Konzepte überlegt hat, dass du am Ende irgendwie häufig das Risiko hattest, dass du irgendwas gebaut hast, irgendwas programmiert hast, was halt niemand mehr nutzen wollte. Und dann war eigentlich die andere Denke an der Stelle, wie kriegen wir es hin, möglichst schnell Feedback zu bekommen, am besten aber auch so von den Nutzern, die das nachher verwenden. Und daher kam so der Shift in, okay, wir müssen anders arbeiten. Und dann gab es verschiedene Ansätze und dann hat man sich irgendwann mit dieser Scrum-Methode irgendwie sich festgefahren und überlegt, okay, wenn wir unsere Mitarbeiter so in diese Rollen verteilen, dann haben wir erstmal alles da, um Software zu bauen, weil wir haben das Entwicklungsteam, das Scrum-Team, wir haben den Product Owner, der so die Interessen aller vertritt, also sowohl der Kunden als auch die des Unternehmens und auch, weiß ich nicht, und immer schaut, wie kann ich so priorisieren, dass möglichst viel Wert geschaffen wird für die Kunden. Das heißt, ich sortiere das Unwichtige nach hinten und ziehe die super geilen Sachen nach vorne.
Das ist spannend, weil jetzt haben wir quasi, der Kunde ist ja der Schüler, der auch gleichzeitig das Team ist.
Und deswegen hatte ich so einen Riesenschmerz.
Ja, weil, das ist super spannend.
Weil am Ende des Tages, wenn du, je nachdem, wie du es betrachtest, wie du gesagt hast, ist eigentlich der am Ende der Kunde ist und dir Feedback gibt, so nach dem Motto, wie ist dein Unterricht, weil das Produkt ist dein Unterricht als Lehrer. Also du bist eigentlich das Scrum, also ihr Lehrer ist eigentlich das Scrum-Team in meiner Brille gerade. Ihr müsst euch eigentlich quasi Feedback vom Schüler holen, um euer Produkt, den Unterricht besser zu machen. Und dann ist wiederum die Frage, also Feedback an sich wäre ein spannendes Element, aber die Frage ist halt, ändert sich quasi das Produkt im Rahmen, also durch externe Bedingungen? Und eigentlich, wenn du so schaust, von, weiß nicht, 5. Klasse bis zur Abiturprüfung, hast du eigentlich relativ festgeschriebene Scope, also der Rahmen, der ist relativ starr. Das sind die Inhalte, die müsst ihr vermitteln, dann gibt es die Abiturprüfung.
Ja.
Daher habt ihr nicht so dieses Änderungsrisiko, was du vielleicht in der Welt der Softwareentwicklung hast. Wenn du heute irgendeine App nutzt und auf einmal kommt was ganz anderes und niemand nutzt mehr diese App, dann hast du halt ein Problem.
Ja,
in der Schule gibt es niemanden, der von der Seite kommt und dir plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, die Schule neu erfindet und dann hast du auf einmal deine Daseinsberechtigung als Lehrer nicht mehr. So, und das heißt, du hast diese Änderungsrisiken gar nicht so sehr, deswegen brauchst du gar nicht, also kannst du auch ruhig im Vorfeld planen. So, und dann wäre halt eigentlich eher spannend, diesen Feedback-Mechanismus zu haben, denn du sagst, okay, ich habe eigentlich der Scope, der Rahmen ist klar, aber ich will trotzdem mein Produkt, nämlich den Unterricht, immer wieder besser machen. Und dann bist du nämlich das Scrum-Team und der Rest der Lehrer auch.
Ne? Das ist spannend, weil ich glaube, darum ging es denn überhaupt nicht, weil ich glaube, der Unterricht in diesem Scrum-System, wie die sich das vorstellen, wie gesagt, die kommen von der Berufsschule, das heißt, die arbeiten mit Leuten, die sehr alt, die schon älter sind.
Ja.
Und woher das kommt, weswegen das im Berufskolleg für mich auch Sinn macht, weil die sagt, okay, wir bereiten quasi die Schüler mit einer Methode auf ein Arbeitsleben vor, in dem sie später arbeiten werden vielleicht, was ja total cool ist, dass die Schüler dann aus der Berufsschule kommen und sagen, wir haben schon mal im Scrum gearbeitet, weil das sind irgendwie BWLer, es gibt so drei Fächer, irgendwie BWL, irgendwas Informatikskrams und noch irgendwas, wo die das quasi so projektübergreifend, also fachübergreifend so unterrichten im Scrum. Wo ich dann dachte, ja, mega geil, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten damals so schon uninah oder lehrernah irgendwas Cooles gelernt, voll cool. Aber aus der Erfahrung daraus überträgt sie das quasi eins zu eins auf die, aufs Gymnasium. Und sie sagt halt klar, dass sie das so machen will, wie ich das eben aufgezählt habe. Man zerlegt ein Thema in Häppchen, die Schüler sagen, okay, so und so viel schaffen wir, und dann evaluiert man immer deren quasi Arbeitsprozess. Bedeutet, Unterricht an sich findet so gar nicht mehr statt. Der Lehrer ist eigentlich nur noch der Evaluator und der am Anfang die Häppchen bereitstellt quasi und dann diese Feedbackgespräche führt. Weil die Schüler erarbeiten sich quasi alles selbst, ob im Internet oder mit Büchern oder sonst irgendwas. Das heißt, so dieser klassische Unterricht, der irgendwie gefeedbackt werden könnte, der existiert so nicht mehr, könnte man sagen. Weißt du, was ich meine?
Ja, schon.
Das ist natürlich total hingebogen, weil das wird mir noch mal klarer, weil ich jetzt diese Kundenebene noch mal gerade im Kopf habe. Ja. Weil in meinem Kopf waren am ersten so diese Kritikpunkte wie, naja, zeitlicher Faktor. Also wir kommen ja so schon, kommen viele nicht hinterher, den Unterricht überhaupt so aufzubauen, dass alles vermittelt wird. Und jetzt sollst du auch noch den Schülern quasi selbst ihr Tempo lassen, so nach dem Motto, ja, priorisiert man selber. Aber denk dran, in einer Woche schreiben, in drei Wochen schreiben wir Klausur.
Ja,
das heißt, es ist im Prinzip auch so ein bisschen fake zu sagen, naja, die können das selbst priorisieren, weil wenn die eine Gruppe nach zwei Wochen fertig ist mit allem und die anderen hängen immer noch eine Woche hinterher oder so, dann musst du irgendwie nachsteuern in der Schule. Zweitens, Bewertungsaspekt, individuelle Noten musst du geben. Das heißt, du darfst keine Teamnoten geben. Bedeutet, du müsstest total transparent in diesem System immer drin sein und gucken, okay, wer arbeitet wie viel, wie gut, wie sehr und so. Und ich weiß nicht, ob so eine Ebene des Bewertungskontexts diesem Scrum noch gut tut.
Ja, eben nicht, weil eigentlich ist so der Grundgedanke, du schaffst eigentlich ein Team, das Scrum-Team, was sich selber reguliert. Du brauchst eben nicht individuell auf die Finger gucken und schimpfen, sondern du hast einfach ein Team, was sagt, hey, wir als Team schaffen das. Und wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. So, der Schwächste gibt das Tempo vor und let's go. Und das ist so der Grundgedanke. Und das Team gibt sich ja auch Feedback. Du bist als Scrum Master ja nur Moderator. Das heißt, du willst das Team befähigen, sich selbst quasi besser zu machen von Woche zu Woche. Und wenn du jetzt aber dann als Product Owner reingehst und sagst, ja, du bist aber das beste Mitglied im Team, dann zerstörst du so ein bisschen diesen Spirit und dieses Mantra zu sagen, hey, wir als Team, wir gucken, dass wir als Team halt coole Sachen liefern. Und dann auf einmal, ja, aber du bist schlecht im Team, du bist gut im Team. Das passt da irgendwie nicht. Also es widerspricht das so dem Grundgedanken.
Total. Und spätestens auch bei der Klausur. Also angenommen, du bist der mega gut illustrieren kann. So nach dem Motto, ne, ich bin jetzt in meinem Scrum-Team der Schüler, der halt irgendwie die geilen Zeichnungen zeichnet und so beschriftet. Und die anderen sind so die Rechercheleute und so. Und dann schreiben wir irgendwann die Klausur, dann kann er noch so geil illustriert haben und so. Also jetzt eben so ganz stupide, ne? Das hilft ihm nicht am Ende mehr bei der Klausur. Und das heißt, dass er vielleicht, um mal Teamarbeit zu fördern und so, das mal zu machen, cool, glaube ich, um das mal so zu erleben. Aber um den Unterricht quasi so umzugestalten, habe ich ihn dann auch kritisiert. Und dann meinst du auch so, ja, am Gymnasium ist das eh so eine Sache, da könnte man das höchstens vielleicht machen, indem man Fächer auflöst. Wo ich schon dachte, ja, genau. Und jetzt sagen, weiß ich nicht, wir brauchen Musik, Kunst, Pädagogik nicht mehr. Wir machen jetzt ein, weiß ich nicht, was
für ein Malen, Fach. Tanzen.
Ja, kann man sich singen. Super vorstellen, dass das realistisch ist im Gymnasium gerade. Und wo es halt in meinen Augen realistisch und cool wäre, wäre eine Projektwoche. Wenn man sagt, okay, man hat eine coole Projektwoche, wir machen eine Projektwoche-Thema ist irgendwie agile Methoden am Beispiel von oder so, dass man dann sagt, okay, wir wollen eine Schülerfirma gründen im Scrum oder wir wollen, weiß ich nicht, vielleicht sogar ein Theaterstück planen im Scrum, könnte funktionieren oder solche Sachen. Also, dass man irgendwas plant,
ja,
irgendwas
du könntest macht. Es machen. Du kannst einfach sagen, wir machen jetzt ein Theaterstück und jeden Abend ist Vorstellung.
Ja.
So, dann kannst du halt immer danach hingehen und sagen, du holst dir das Feedback dann von den, die das angeschaut haben, dann besprichst du dich und änderst dein Theaterstück quasi von Tag zu Tag ab und guckst, machst am Anfang eine Messung, sagst, hey, wie fanden die Leute das am ersten Tag und dann am fünften Tag und dann kannst du sagen, hey, guck mal, wir haben jeden Tag durch dieses Feedback irgendwie gelernt und haben uns das Team verbessert und haben Aufgaben anders verteilt. Was weiß ich.
Ja, man könnte da auch 3-4 Teams haben, oder? Das eine ist das Kostümteam, sage ich mal, die von Tag 1 dann versuchen, Kostüme cool zu machen. Das zweite ist Script-Team und Bühnenbild-Team und Schauspielerteam oder so. Obwohl, da müsste man gucken, wie man die zusammenkriegt irgendwie. Aber
trotzdem. Aber da wäre so ein bisschen der Grundgedanke hin, dass du sagst, du vergleichst halt einmal, wir schreiben quasi ein Skript und machen uns ein tolles Theaterstück, denken uns das lange aus und starten dann. und kriegen einmal Feedback und dann kannst du sagen, hey, guck mal, die Alternative wäre, wir haben jeden Tag Feedback bekommen und haben quasi dadurch das entwickelt, dieses Theaterstück. Das wäre einfach nur so, um die Grundidee zu zeigen, dass du halt eben nicht mit dem fertigen Auto startest, sondern vielleicht erstmal mit einem Brett und ein paar Rollen unten dran, um zu gucken, bringt diese Bewegung erstmal überhaupt jemanden Bass? Und wenn du merkst, ja, es funktioniert, kannst du immer noch ein schönes Cabrio draus bauen, aber du fängst halt nicht mit dem riesen Ding an, sondern du verprobst. Das ist so ein bisschen dieses Ausprobieren, Lernen, Ausprobieren, Lernen. Dieser Spirit steckt da eigentlich hinter. Und ich finde das auch ein bisschen gekünstelt im Unterricht, aber wie du gesagt hast, in der Projektwoche oder in der Berufsschule ergibt es mehr Sinn, weil wenn du dann sagst, du packst dann einmal die BWLer mit den Informatikern in einen Raum und lässt die an so einem Projekt arbeiten ein paar Wochen, dann ergibt das total viel Sinn. Aber ich finde halt, was irgendwie gefühlt manchmal entsteht, und das jetzt gar nicht aus deiner Erzählung raus, aber so allgemeines, die Leute hören von diesem agilen Arbeiten, hören das Wort Scrum und nehmen das so als Allzweckwaffe gegen alles.
Aber ich finde, das passt auch ganz gut auf mein Problem, weil ich glaube, es ist jetzt die Allzweckwaffe gegen Corona gerade. So nach dem Motto, oh, wir haben gemerkt in der Schule, wir können nicht so schnell reagieren auf, wenn auf einmal gefordert wird, wir müssen digital arbeiten. Wenn ihr von schon lange im Scrum arbeiten würdet, wäre es gar kein Problem, weil für uns das überhaupt gar kein Problem. Wir machen unser digitales Kanban-Board und wir können einfach weiterarbeiten. So, ich glaube, es wird auch da so ein bisschen
als
draufgeschmissen. Was ja nicht geil ist.
Also, aber auch da wäre wieder das Produkt der Unterricht. Und ihr merkt, okay, die Gegebenheiten haben sich verändert, wir müssen den Unterricht anpassen. Ja. Und klar, wenn du dann grundsätzlich immer diesen Spirit schon hast und sagst, okay, wie lösen wir das Problem kurzfristig, dann hast du einfach, dann tut dir das Problem erstmal nicht so weh. Hm. Ich meine, das Coolste finde ich an diesem ganzen Mindset und dieser Arbeitsweise ist einfach, dass du lernst, mit Veränderungen umzugehen. Das ist so das Hauptasset, was du dir eigentlich dann irgendwie aneignest, dass du weißt, egal wie sich die Umwelt ändert, du bist als Team, als Mensch in der Lage, erstmal emotional das Ganze zu verdauen und dann auch Lösungen zu finden. Weil das ist das, was es spannend macht. Bei uns auf der Arbeit war es ja auch so, okay, oh, unser Vertrieb kann jetzt nicht mehr rausfahren. Wir brauchen jetzt auch eine digitale Lösung dafür. Das ist von heute auf morgen passiert. Das heißt, als Product Owner habe ich gesagt, okay, welche Dinge hatten wir vorher in der Prio, die haben wir weggetan und haben dafür andere Sachen priorisiert, die uns dabei helfen, dieses Problem kurzfristig zu lösen. Aber das nur entstanden ist, weil einfach Covid passiert ist. Und genau dieses Mindset ist so spannend, zu sagen, hey,
diese es ändert sich. Diese Anpassungsfähigkeit so ein bisschen,
genau.
Das ist cool. Adaptability, nennt man das so?
Ja.
Cooles Wort.
Und das ist das, was eigentlich so cool ist. Du hast halt keine Angst vor Veränderung und weißt halt, wie du damit umgehen kannst. So. Und du hast halt im besten Fall ein starkes Team, in eurem Fall Lehrer, die einfach selbstbewusst genug sind und sagen, hey, gar kein Ding, Pandemie, alles klar, ja, Leute, hier, du bist doch gut in IT, du bist doch gut in Orga, komm, wir schließen uns jetzt mal eine Woche ein und dann kommen wir mit unserem neuen Produkt, nämlich dem E-Unterricht, an den Markt. Das wäre so der Grundgedanke. Und eigentlich wäre dieses Feedback-System im Lehrerkollegium viel spannender. Das ist auch, ich glaube, Jeff Bezos, der hat auch mal gesagt, ich gründe jetzt eine Schule, so die Amazon School auf was weiß ich, was, oder einen Kindergarten, ich weiß es gar nicht mehr. Und der meinte auch, hey, wir arbeiten quasi, als würden wir Amazon weiterentwickeln, aber betragen das auf das Schulsystem und die Kunden sind unsere Schüler. Wir müssen die happy machen. Same day delivery. Kriegst den Kakao. Du kommst an den Platz, es steht schon alles da. Aber daher so die Rollenaufteilung würde ich dann nochmal hinterfragen. Aber ich glaube, dass auch an der Stelle, wenn du wirklich aus der Berufsschule kommst und da ergibt es Sinn, dann guckst du halt einfach, ja komm, wir brauchen 300 Leute in diesem Kurs, dann ist es geil, scheiß drauf. Ja, Gymnasium kriegen wir schon hin. Also das ist eher, glaube ich, so ein bisschen die,
wirklich.
Ich glaube, den Leuten ist es auch bewusst.
Ich glaube auch.
Aber da machst du halt so, und kannst das einfach nicht drüber. Also es ist so, du kannst ja nicht, das ist wie früher die Kinder, die versucht haben, irgendwie so ein Dreieck in so eine runde Form zu stopfen. Du kannst mit Gewalt, kriegst du es hin, aber es wird dadurch nicht besser.
Genau, den Gedanken hatte ich aber auch die ganze Zeit. So nach dem Motto, okay, ich hoffe, also was ich für mich mitnehme, ist so dieses, Agilität kann ganz gut sein. Und gerade im Schulsystem, das ja schon sehr eingefahren ist und so sehr träge vielleicht eher mal ist, dass man sagt, okay, es ist wie so eine Art Weckruf. Denkt noch mal über alles so ein bisschen nach. Guckt, wie ihr vielleicht anpassungsfähig sein könnt und so weiter und so fort. Ich glaube, dass ich das schon einigermaßen bin. Deswegen war es jetzt nicht so mega neu für mich. Aber der Gedanke ist nett. Aber es ist einfach nicht realistisch, auch zeitlich und bewertungsmäßig und keine Ahnung was. Und wo ich noch dachte, wo es vielleicht auch ganz sinnvoll wäre, wäre so Steuergruppe und so, weißt du? Dass man sagt, in diesen Schulorganisationsgruppen, wenn die sagen, wir wollen jetzt Digitalisierung vorantreiben in unserer Schule, wir wollen hier Förderunterricht besser gestalten und so, dass man in diesen Lehrergruppen, in denen dann vielleicht im Scrum arbeiten könnte, das wäre ja auch, könnte man auch gut evaluieren. Ne? Wir arbeiten jetzt ein cooles Konzept für Förderunterricht. Zack, evaluieren, ändern, anpassen, probieren und so. Ja, ja, das nur so dazu, weil ich das immer interessant finde und wir auch drauf drüber reden, wie man vielleicht unsere beiden Arbeitswelten so, was man da so vergleichen kann und was Ähnlichkeiten sind. Und da habe ich gemerkt, wie du sagst, man versucht ein Dreieck in einen Kreis zu drücken und es ist nicht so mega sinnvoll.
Ja. Wobei, nochmal der Gedanke zu sagen, gut, wer ist eigentlich unser Kunde? Aha, das sind die Schüler. Und wie können wir das Produkt, den Unterricht besser zu machen? Wie können wir da irgendwie uns vielleicht ein paar Sachen abgucken aus der Arbeitswelt? Ich glaube, da geht schon was. Aber das bedarf, glaube ich, also das ist halt auch so diese typische, wenn du, also man spricht in, also im BWL hat man das, sprichst du halt von Change Management, dass du quasi erst im allerersten Schritt überhaupt dieses Verständnis bei den Leuten schaffen musst und diese Bereitschaft erstmal rausarbeitest, dass du überhaupt dich überhaupt hinterfragst, in dem was. Also bisher gerade das Thema Schule ist ein etabliertes System, existiert seit hunderten von Jahren, hat sich seitdem kaum verändert. Und da musst du erstmal hingehen und sagen, hey, liebe Kollegen, liebe Lehrer, wir wollen was ändern.
Und da sind schon, sagen 90% nein.
Warum?
Ja.
Ne? Ja. So, und da hast du, glaube ich, erstmal ganz viel Vorarbeit. Und wenn alle irgendwann mal merken, okay, ich lasse mich mal drauf ein, dann Dinge ausprobiert. Das ist eher Schritt 2, 3, 4, 5, 6.
Ja.
Und ich glaube, man müsste aber bei 0 und 1 anfangen. Das wäre halt erstmal so zu sagen, hey Leute, guck mal, irgendwie lass mal den Staub von den Schultern abklopfen. Wir müssen ein bisschen was tun. Und ich glaube, es hilft halt nicht einfach zu sagen, wir fangen bei Schritt 5 an, guckt euch Scrum an, weil da bist du schon viel zu weit vorne und verstehst gar nicht, warum.
Ja. Ja, und wie gesagt, man merkt ja auch, dass die Person, die diese Methode vorgestellt hat, auch diese Methode gar nicht so ganz verstanden hat. Wie gesagt, diese Kundenebene wurde gar nicht so erwähnt. Und das ist ja eigentlich ein ganz wichtiger Faktor. Und das ist mir jetzt auch eben erst aufgefallen, ne? Dass halt Kunde und Team quasi die gleiche Person sind und das irgendwie total kacke ist. Und dass man eher sagen müsste, okay, wie machen wir unseren Unterricht besser? Ja, ist spannend.
Weil das Dilemma, was du ja oft hast, ist, als Product Owner stehst du da und es kommen 1000 Menschen auf dich zu. Und die einen sagen, ich brauche das von dir, das wäre super wichtig, ich will das von dir. Und da kommen halt verschiedenste Arten von Menschen. Da kommt dein Chef und sagt, wir sollten mehr Geld verdienen. Dann kommt der aus der Abteilung X und sagt, ja, irgendwie, ich bräuchte jetzt das und das, dann könnte ich meinen Arbeitsalltag viel besser leben. Ist auch ein Kunde von dir. Und irgendwann kommt der Endkunde, der sagt, hey, ich benutze das jeden Tag und das ist halt, ich zahle dafür Geld.
Sieht hässlich aus.
Genau, und das funktioniert irgendwie nicht. Ja. Und dann ist deine Aufgabe quasi abzuwägen, wem helfe ich als erstes? Weil du kannst nicht allen gleichzeitig helfen. Das ist genau das Dilemma halt. Und dann musst du immer überlegen, welches Problem löse ich zuerst für wen? Und was stiftet quasi den größten Wert für alle? Das ist eigentlich deine Aufgabe zu überlegen, wie viel Wert schaffen wir in den nächsten 2 Wochen, wenn wir das machen, das machen oder das machen? Und wie ist die Reihenfolge?
Fast ein bisschen altruistisch.
Ja, oder halt einfach nur komplett Kapitalismus in dein Gesicht rein, weil wir sagen, komm, scheiß drauf, lass mir die meiste Kohle verdienen.
Ja, gut, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich am Ende das Ziel, das dann doch irgendwie über allem steht.
So ja, genau, aber ich finde die Kette völlig in Ordnung, wenn du sagst, du, dein Kunde, der das benutzt, dem machst du glücklich.
Ja, genau.
Und er ist dann bereit, dafür mehr Geld zu zahlen oder es kommen mehr Leute dazu als Kunden, dann profitieren alle davon. Das heißt, du bist quasi so die Wertschaffungsinstanz mit dem Team zusammen, weil die machen's und du überlegst dir nur, okay, was zuerst, welche Reihenfolge. Weil wenn du dich halt verzettelst und die ganze Zeit den falschen Leuten zwar Wert lieferst, aber dafür andere pisst sind, dann kann das halt schnell kippen.
Ja. Ich finde es immer noch sehr spannend, also deine Arbeit, auch wenn nie einer unserer Zuhörer das checkt, glaube ich, was du arbeitest.
Niemand checkt,
was ich immer, wenn ich irgendwie treffe, dann ist es immer so. Also mittlerweile auch so, fragen mich ja viele Leute auch nach dir, die dich gar nicht so richtig kennen. So, ja, ne? Ja. Also wenn dann zum Beispiel Jenny fragt so, ja und wie geht's Willi? Ja, was macht er nochmal in der Arbeit? Ja, also pass auf, kennst du Factoring? Nee. Ja, okay.
Du kannst den Leuten sagen, Willi gibt quasi, die bauen ein Produkt und die machen einfach Mini-Kredite, ganz kurze Kredite für Firmen, für kleine Unternehmen. Die helfen den Handwerker von ihnen an.
Genau, sowas sage ich immer.
Das ist so die Ebene, glaube ich, weil
ja. Das ist auf jeden Fall immer ziemlich witzig.
Ja.
Ich hatte gestern ein ganz schlimmes Erlebnis.
Oh, was passiert?
Wir waren gestern beim Yoga. Und
ja, Überraschung, Yoga.
Nee, weil ich jetzt gemerkt habe, so mit Chiara, wir kriegen es gerade irgendwie nicht so richtig geschissen, zusammen wieder zum Klettern zu gehen. Irgendwie ist es einem, irgendwie haben wir da so ein bisschen in den Trott verloren und auf einmal fühlt sich das nach viel Aufwand an, ne? Weil beim Klettern, du kennst es ja selber noch, man ist in der Regel 2 Stunden bis 3 Stunden
ja,
da.
Ja.
Wenn wir ins Standwerk fahren, ist das immer so eine halbe Stunde Anfahrt, halbe Stunde zurück. Das heißt, du planst immer so 3 bis 4 Stunden eigentlich, wenn du eine chillige Session haben willst. So, und das ist irgendwie gerade bei uns beiden nicht so drin im Plan. Mhm. Könnte man sonntags trotzdem machen und so, aber irgendwie kriegen wir es nicht hin.
Aber man hat auch so andere Sachen, die man sonntags machen will, ne? Es ist halt nicht nur Klettern.
Richtig, richtig, richtig. Und es wäre so klar, also bei mir geht das wahrscheinlich einigermaßen, aber Chiara ist noch ein bisschen länger raus. Die ersten 5 Male würden einfach keinen Spaß machen, weil die Füße wehtun, weil man nicht mehr so viel kann.
Die ganze Hornhaut muss wieder gebildet werden.
So, und das sind alles irgendwie so Hürden, die das gerade so ein bisschen schwieriger machen. Dann habe ich so für mich mal gedacht, ach komm, pass auf, dann mach doch einfach ein bisschen mehr Yoga mit Chiara. Also, ne, wir machen das ja schon dienstagsabends zusammen, das ist ja schon unser Termin so, weil ich es immer cool finde, mit einer Partnerin, also eigentlich jetzt klar mit Chiara, quasi ein gemeinsames Hobby so zu haben im sportlichen Kontext, fand ich für unsere Beziehung immer voll cool. Das ist immer super gewesen. Und dann dachte ich mir, okay, pass auf, dann machen wir einfach 2-mal die Woche vielleicht Yoga zusammen. Und dann, sie hatte noch von hier so einem Yoga-Studio, so, da macht man manchmal so, kriegt man so 5er-Karten und da hatte sie irgendwie noch was und bla bla bla, egal. Auf jeden Fall waren wir dann gestern, habe ich dann einen Termin da mitgemacht, hier in der Couch in Köln. Das ist wohl, glaube ich, irgendwie so ein ganz einigermaßen bekanntes Yoga-Studio. Da arbeitet auch die Nadine, unsere Surflehrerin aus Fuerte, weißt du, die jetzt auch einen Podcast, glaube ich, macht.
Wer macht keinen Podcast?
Ja, ich glaube, der heißt Fuck 4. Weiß nicht, aber ich glaube.
Okay.
Ja, ist, glaube ich, so. Ist, glaube ich, cool. Hört mal rein. Genau, und du, da stand dann nur so ein Name, ne, Yoga-Lehrer so und so. Und Chiara kannte ihn nicht, ich kannte sie nicht. Und dann sind wir einfach hingegangen. Und es war aber Advanced Yoga Flow quasi, also so ein bisschen Yoga-Genörde, aber es gibt so Vinyasa-Yoga, das ist das Standard-Yoga eigentlich in der Regel, wo man so float, so Morgengruß und ne, man geht irgendwie so in eine Vorbeuge in den Hund, in so ein Brett und geht dann wieder runter in rauf schon Hund, bla, so, was man so Standard-Yoga-mäßig kennt, was glaube ich mittlerweile jeder kennt, weil es irgendwie so trendy war. So, und das war auch so eine ganz normale Vinyasa-Flow-Stunde, aber Advanced. Und ich war schon so, oh Gott, kann ich Advanced? Bin ich da krass genug für? Und Chiara war so, ja, easy, das kriegst du locker hin. Das Coole an Advanced ist eigentlich nur, dass die in der Mitte dann mal so ein bisschen Handstandtraining machen, mal eine Krähe machen, also so ein bisschen Advanced-Posen einfach machen. Ja, nee, war es nicht. Weil ich war schon so, geil, ich mache heute mal Handstand unter professioneller Beobachtung und kann vielleicht cooler werden in irgendwas. Nee. So, erstens, also der Aufbau, die Couch ist mega, mega schön. Und dann sind wir in den Raum gekommen, das war auch richtig cool. Mal so, ich war erst mal in so einem richtigen Yoga-Studio, weil sonst meine Yoga-Stunden sind im Fitnessstudio gewesen. Das ist halt das Gegenteil eigentlich von einem coolen Yoga-Studio. So, und dann kam die Lehrerin rein und ich war schon so, ja, das wird heute keine gute Stunde.
Warum?
Weil ich ein oberflächlicher Penner bin? Nein, Quatsch. Weil man schon gesehen hat, dass es so eine Maschine war. Weißt du, also es war so, die hatte einen dickeren Bizeps als ich gefühlt und war so eine richtig, so eine fitte 40-Jährige. So. Überhaupt nicht negativ gemeint. Aber mein erster Eindruck war nicht, ah, das ist so eine Entspannte, die irgendwie so cool uns da durchgleitet und keine Ahnung was. Und das ist so eine, die sagt so, und als 1 und jetzt 2 und gib mir mehr Liegestütze ungefähr. So sah sie eher aus vom Typ her. Ja, und das war es quasi auch. Also es war so ein richtiges Yoga-Workout. So, das war halt das Gegenteil von dem, was ich cool finde, weil ich habe halt in meinen Sportarten sonst genug Training so für mich da drin. Und Yoga ist halt für mich immer so dieses bisschen Dehnen, bisschen Entspannung und ein bisschen Anstrengung. So ein bisschen Stützkraft und so. Finde ich eigentlich total cool. Und das war halt einfach, also ich war so im Arsch währenddessen. Ich hatte noch nie eine Yogastunde, wo ich so zwischendurch die ganze Zeit nur so, wo ich dann so, man geht ja, wenn man nicht mehr mitmachen kann, geht man so in die Kindshaltung. Weißt du, dann legt man sich so nach hinten und chillt so ein bisschen. Und ich glaube, ich war so 6, 7 Mal so da, weil ich einfach so im Arsch war. Das war so krass, ich war so im Sack. Ich muss dir gleich mal 2, 3 Übungen zeigen, die waren so krass.
Aber waren das denn die Standardposen, die man so kennt, nur irgendwie krasser, oder waren es komplett andere Dinge?
Ja, also zum Teil war es das, einfach quasi, wo man sagt, okay, wir machen jetzt 3-mal diesen Flow, haben wir den halt 7-mal gemacht so und ein bisschen länger gehalten und ein bisschen länger hinten gehalten, das alles halt so ein bisschen anstrengender quasi war. Aber manche Sachen waren auch einfach so, wo man wusste, das ist einfach aus so einem Hit-Workout. Und sie sagt, nein, nein, das ist auch Yoga. Wir haben quasi Burpees gemacht, so, weißt du? Okay. Wo du dir so denkst, ja gut, man kann alles irgendwie wahrscheinlich Yoga nennen, aber es ist einfach nicht mein Yoga dann, ne, was mir Bock macht. Und ich war am Anfang immer noch so, Chiara hat gesagt, wir machen irgendwann noch Handstand und ich kann jetzt schon nicht mehr mich halten. Ich kann doch gleich keinen coolen Handstand mehr machen. Und der kam aber auch nicht, deswegen immerhin das nicht. Und das war, boah, das war echt, ich habe zwischendurch echt gedacht, ich glaube, ich gehe einfach. Ich glaube, ich stehe jetzt einfach auf und gehe. So verzweifelt und
weil es so anstrengend war und weil es einfach auch einfach
keinen Bock hat. Ja, es hat einfach keinen Bock gemacht. Und so, weißt du, freitags ist ja immer die AG. Das heißt, ich renne 3 Stunden da irgendwie der Frisbee auf dem Platz hinterher und wir machen danach immer noch so eine Liegestützpyramide. Das heißt, ich bin richtig im Sack. Meine Beine sind kaputt und meine Arme sind kaputt. Und das war dann einen Tag später, dann sowas zu machen, war halt echt die Hölle. So, also echt. Und echt dieser Gedanke die ganze Zeit nur so, ich will einfach gehen. Das ist genau das, was ich nie mochte beim Yoga. Ich will einfach nur gehen. Weil ich hatte diese Probestunde jetzt zum Glück nur 10 Euro gekostet, was für ein Yoga-Studio fairer Preis ist. Aber ich dachte mir so, selbst wenn mir jemand 10 Euro geben würde und sagen würde, nimm doch mal daran teil.
Nee, danke.
Nein sagen, genau. So, man würde das nämlich dafür bezahlen, würde ich da nicht hingehen. Ja, das war auf jeden Fall mein kleiner Frusttermin gestern. Und jetzt denke ich mir so, es ist bestimmt voll schwer, Yoga-Lehrer zu finden, wo man sagt, okay, das ist so voll cool für mich. Weil mittlerweile gibt es ja Yoga-Lehrer wie Sand am Meer. Wenn man bei der Couch guckt, sind, glaube ich, 30 freie Lehrer.
Okay.
Und woher soll ich jetzt wissen, wer davon cooles Yoga macht für mich, sage ich mal? Ja. Die machen ja alle cooles Yoga. Nur
aber dein Stil,
genau,
den du Bock hast. Ja.
Genau, auf den ich Bock habe. Und dann müssen die auch noch zu den Zeiten stattfinden, wo ich kann und so. Und irgendwie wirkt das für mich gerade wie so eine unmögliche Aufgabe irgendwie. Und klingt eher so nach, naja, probier einfach noch mal ein bisschen aus, bis du irgendwen findest.
Ja,
ist irgendwie so, Und dann habe ich noch festgestellt, dass so beim Yogalehrer-Habitus oder wie man das nennen möchte, so Yogalehrer sind ja auch alle selbst, also oft sind die selbstständig. So. Und man merkt, ach, das klingt so gemein, also das klingt so verallgemeinernd, aber meine Erfahrung bis jetzt ist, dass man das Gefühl hat, dass es nicht reicht, nur Yogastunden zu geben für das Einkommen.
So
in der Regel. Und deswegen müssen die alle, wieder nicht alle, nein, deswegen müssen viele von denen, glaube ich, nebenbei sich irgendwas aufbauen. Die einen bieten irgendwelchen kruden Fortbildungen an. Zum Beispiel, die gestern hat auch gesagt, sie ist irgendwie Ärztin und bietet eine 4-tägige Anatomie-Fortbildung an.
Okay.
Und hatte, ja, aber wer braucht die? Wozu? Und das brauchen halt nur andere Yogalehrer. Das heißt, das ist wie so, in dieser Blase bauen die sich alle so komische, krude Fortbildungen an, auf und solche Sachen, um halt dann damit noch irgendwie so Geld einzunehmen. Und ja, irgendwie, weiß ich auch nicht, der Kommerz nervt mich im Yoga, glaube ich. Also ich glaube, ich finde das irgendwie komisch, wenn die dann auch am Ende von so einer Sitzung irgendwelche Öle und Düfte verkaufen will oder irgendwie sowas. Ich denke mir einfach, ich komme hier einfach hin, um ein bisschen Sport zu machen. Lass uns doch einfach das machen und nicht noch nebenbei diese Produkte und diese Fortbildung und dieses Yoga-Retreat anpreisen, weil ich habe das Gefühl, müssen sie alle hart selbst vermarkten, um halt irgendwie sich abzusichern. Was halt irgendwie schade ist, dass sie das überhaupt müssen. Oder vielleicht wollen sie es auch, müssen sie es nicht, aber wollen es gerne, um halt mehr Cash zu kriegen. Keine Ahnung. Das waren auf jeden Fall so meine zwei also so diese beiden Punkte, die es gestern so ein bisschen komisch gemacht haben für mich.
Das war irgendwie, aber kann ich nachvollziehen.
Ja. So, naja.
Das heißt, ihr guckt demnächst jetzt nochmal nach anderen Yoga.
Ja, genau, wir fragen mal die Nadine, die da ja auch freie Lehrerin quasi in der Couch ist und fragen die mal, wen die uns empfehlen kann.
Deswegen. Ja, cool wäre es natürlich, wenn es so, wie soll ich sagen, wenn es so Steckbriefe gäbe oder so Profilvideos.
Gibt es, aber da steht nur Müll drin.
Aber also auch mit also visuell, so, keine Ahnung, hier ist meine Standard-Yoga-Stunde.
Das wäre cool.
Mal so ein paar Ausschnitte aus meinem Flows, die ich anbiete.
Das
dass du halt weißt, cool. Okay, ah, guck mal, da ist ein Handstand dabei, da gehe ich hin.
Das
fand ich einfach mal smart.
Weil bei diesem Profil steht einfach immer nur, ich habe bei Johnny Mac Johnson das und das gelernt, bei Jimbo Joe, weißt du, da wurde auch so
ein bisschen. Ich war 3 Jahre lang irgendwo in Indien und habe eine Yoga-Reise gemacht.
Ja, wo du so denkst, ja, das ist cool für dich, das zeigt, dass du viel Yoga gemacht hast, aber das sagt noch nicht,
ob du mein
Yoga machst. Genau, oder ganz viele waren so, der Tanz inspiriert mich in meinen Bewegungen und so. Ich dachte, oh Gott, niemals will ich dahin, aber vielleicht sind die ja eigentlich cool, aber es ist einfach nur merkwürdig, so einen Steckbrief zu schreiben. Deswegen, das war so. Wir waren noch bei Bay Area, das war gut, das war ein schöner Abend danach. Das ist da quasi in der Nähe.
Hauptsache noch ein Burrito
hinterher. Geil. Und dann haben wir wieder festgestellt, wieder auf dieser, wie heißt die Straße? Ist die Aachener? Wo das Schmitzeis und so ist?
Ja.
So, was das für eine merkwürdige, fancy Straße ist. So freitags, samstagsabends. Es war. Ich bin da so voll verschwitzt in meinem Tanktop so vom Yoga so langgelaufen. Und dann waren alle so, die hatten gefühlt alle Ballkleider und sowas an und gehen dann da irgendwie essen. Das ist irgendwie, und das passt irgendwie nicht so dahin für mich, weil diese Restaurants alle nicht so fancy aussehen. Da fahren Autos auf der Straße direkt. Das ist irgendwie nicht so schön da. Aber die Menschen sind so ultra möchte gern schön.
Ja.
Also das ist so ganz weird. Vielleicht ist es irgendeine Kultur, also irgendeine Szene, die ich einfach nicht so ganz greifen kann.
Ich weiß nicht warum, aber für mich ist Köln so leider irgendwie manchmal so ein bisschen so ein, wie so ein, wie, also ich finde das so parallel zwischen, guck mal hier, wir schmeißen mal 50 Yoga-Lehrer in einen Raum und lassen die mal machen und stehen so komische Steckbriefe hinzu. Oh, es gibt eine Reihe von Influencer-Menschen, die es irgendwie geschafft haben auf Instagram und Co. Mhm. Und die speisen wir jetzt abends auf die Aachener und gucken, was dann passiert. Und dann entstehen da Dinge, wo du denkst, hä, das ist irgendwie seltsam. Mhm. Aber irgendwie
auch irgendwie spannend, aber auch seltsam. Aber ne?
Ich habe das Gefühl, dort treffen sich halt bestimmte Leute mit anderen Leuten, weil sie auch wissen, das sind so die anderen. Das ist wie dieses Café de Paris. So.
Was ist das?
Das ist auf der Ehrenstraße. Das ist so ein, einfach ein Restaurant / Café. Und gefühlt genauso wie dieser eine Laden da auch, dieser komische Bowl-Laden, der auch da in der Nähe von Bay Area ist.
Pokeball,
Dingsbums. Oder? Ich weiß nicht, wie der heißt.
Weiß auch nicht, ja.
Auch da, also, du weißt halt, da gehen einfach bestimmte Leute hin. Mhm. Gefühlt tummeln die sich dort. Mhm. Und das heißt, das ist auch dieser Running Gag, so von wegen, alle Influencer zu Café Bur erstmal, danach genau. Café de Paris und dann noch eine Bowl essen in dem anderen und abends auf der Aachen. Also gefühlt ist das so dieses Spot.
The Triangle.
Wo du auch einfach, wenn du da hingehst, dann kannst du eigentlich vorhersagen, okay, da und da sitzen die Art von Menschen. Punkt. Mhm. So. Man muss halt nicht entscheiden, ob du Bock drauf hast. Ne?
Ja, ich finde es immer ein bisschen spannend, so zu sehen, aber merk so, die Umgebung passt irgendwie nicht dazu, finde ich. Das ist halt, was ich weird finde. Dass man nicht das Gefühl hat, ja, es ist auch alles hier so schöne Altbauten und da sind schöne Menschen und so, sondern eher so, warum seid ihr hier? Was ist, ich verstehe das alles nicht, aber es ist okay.
Das sind die Menschen, die einen
Ja, genau, das ist genau das, so, die ja, Umfeld. Stimmt. Das ist eigentlich, ja, genau, wahrscheinlich ist das. Und ich glaube, ich bin da einfach ein Alien dann manchmal. Das ist aber witzig.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe irgendwie, in Köln finde ich einfach auch nicht so die, für mich gibt es in Köln nicht so den Ort, wo ich gerne hingehe.
Irgendwie. Bei mir gibt's Bay Area.
Nee, weißt du, ich meine, also wenn ich jetzt überlegen würde,
so Gegend meinst
wo
du?
Wo sind die Menschen, mit denen ich gerne abhängen würde? Irgendwie habe ich das in Köln noch nicht so gefunden. Ich konnte das halt ganz gut so in zum Beispiel in Tallinn ist das ganz einfach. Da gibt's quasi ein riesen ein altes Industriegrundstück, wo so Foodtrucks stehen, wo so Coworking-Cafés sind und wo einfach, das sind einfach die Menschen, die halt irgendwie cool sind, die sind halt nicht abgehoben, die machen halt so ihr Ding, arbeiten an irgendwas und sind einfach nette Menschen. So. Da hänge ich zum Beispiel total gerne ab. In London war das auch so diese Shoreditch-Area, wo du wusstest, okay, da sind irgendwie so auch viele Cafés und irgendwelche, wenn du da hingehst, tummelst du dich mit irgendwelchen Freelancern und Startup-Gründern. Es war einfach alles so sehr, sehr lebendig und alle hatten irgendwie Bock auf irgendwas. Es war so eine motivierende Stimmung. In Köln habe ich das bisher noch nicht so. Das
so ein bisschen, könnte so ein bisschen die Zülpicher vielleicht sein? Also jetzt nicht
da ist für mich und
nicht
so,
zu Karneval.
Mich ist Zülpicher immer nur, okay, Studenten, Kneipen, Saufen.
So. Ja, aber
immer dauerhaft. Ich weiß nicht, warum.
Ja, okay, aber ich dachte so gerade tagsüber, wir waren doch da auch mal, da ist ja auch so ein Coworking-Café, weißt du, wo wir mal waren. Ist das die Zülpicher? Ja, ne, ist die doch, ne?
Das heißt,
ja. Ich glaube, dass das so tagsüber kann das da ganz cool sein. Könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht so ein bisschen cooler Studenten-Spirit herrscht, aber ich bin ja selber auch da nicht gewesen. Keine Ahnung. Auf den Ringen hast du die Assis so gefühlt. Da hast du halt die Shisha-Bars, die sich aneinander reihen, dann eher so auch Abendpublikum mit, hast halt Kinos und Diskotheken. Sagt man Diskotheken? Ich weiß nicht. Sagt man das so? Ja, und dann hast du halt noch diese schönen, also hier hast du voll das Familienviertel, so kleine Families, die halt hier rumhängen.
Aber das hast du auch in der Nordstadt, in Nippes und hier Agnesviertel auch nur Familien.
Genau.
Und das die sich mit ihren Kindern so auf der Straße unterhalten.
Richtig, genau, das hast du hier.
In der Südstadt gefühlt auch.
Südstadt ist was nochmal?
Da Klotwigplatz, so die Ecke darunter.
Echt, ist das nicht ein bisschen hipper noch? Ist das auch family-mäßig mehr?
Da bin ich nicht so häufig, aber das ist für mich auch irgendwie so, weiß ich nicht, ja.
Und bei euch, wie heißt das bei euch? Ist das Agnesviertel?
Nee. Der Nordstadt da. Agnesviertel ist noch ein bisschen weiter nördlicher.
Wie heißt denn dieser Platz, mit, da wo der Froyo-Laden ist bei euch?
Eigelstein.
Ach, Eigelstein heißt das, okay.
Ja. Ja, da hast du so ein Mix aus irgendwie Assis, Obdachlosen, Junkies und irgendwelchen Leuten, die einfach gerne im Café sitzen.
Okay.
Aber ich weiß nicht, was das für Leute sind. Also es ist so, du hast nicht so diesen Prototyp, guck mal, wenn du da hingehst, dann findest du die Art Schlag von Menschen. In Köln gibt es für mich entweder nur Familien, Influencer oder irgendwelche shady Ecken, wo du gar nicht hingehen willst. So. Ja,
aber ich dachte gerade noch.
Und Touris am Dom.
Stimmt, da hast du noch Touris. Genau, du hast noch diese, genau, die beiden hier Ehrenstraße und Schildergasse, ist halt einfach voll.
Ja, das, aber es sind auch nur diese Attribut. Leute, die haben Bock haben, irgendwie bei H&M zu shoppen und Co. Und Touristen.
Ja, stimmt. Und ich dachte gerade noch, weil ich persönlich, wenn ich so meine Nachtrunden manchmal mit dem Board drehe, ich find's halt beim Mediapark mega schön so. Aber das ist ja auch nur dieser Platz, der ist halt schön.
Ja.
Da, finde ich, herrscht auch so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie es wirkt so ein bisschen Arbeitsflair und trotzdem wie cool.
Da
so.
Ist das Potenzial, ne? Da hast du ja relativ viele Unternehmen und mit Startplatz.
Diese Uni, die für Venus hast du, glaube ich, auch da, ne?
Ja, aber
aber auf der Rückseite, dieser Park ist halt super schäbig.
Plus, du hast halt aber auch keine, du hast ja auch keine Cafés oder sowas da, wo du sagst, okay, da setz ich mich mal hin und arbeite da. Du hast das Kino. Du hast,
zum Glück hast du da.
Aber hast ein paar Restaurants, ja. Aber nichts, wo du was irgendwie so einlädst, zum hey, komm hier hin, mach deinen Laptop auf und zieh dein Ding durch.
Stimmt.
Ja,
es ist interessant. Genau, wenn ihr da Tipps habt, haut die uns mal raus. Dann checken wir mal die Gegend für euch ab und für uns ab. Und,
so ein Blog.
Machen wir einen Vlog.
Ein Vlog.
Ja.
Köln ist halt cool, aber irgendwie auch seltsam.
Ja, aber ich finde es echt sehr angenehm. Also, weil ich brauche halt dieses gar nicht. Also, ich merke mir selber, ich brauche nicht dieses, ich gehöre. Also, wenn ich jetzt die Wahlwerbung sehe, übrigens geht wählen jetzt heute. Ihr könnt noch wählen gehen.
Sofort.
Wenn ihr clever wart, habt ihr Briefwahl gemacht. Damit ihr nicht rausmisst sonntags morgens. Man merkt bei der Wahlwerbung so voll für diese Fädelpolitik und so, ne, für unser Fädel, da. Ich glaube, dafür muss man hier groß geworden sein, um das irgendwie so richtig cool zu finden. Aber ich merke, das hat ja schon immer, dass so Nachbarschaft, Viertel, Lokalpatriotismus, das sind ja eh so Sachen, die mich eher abschrecken, als dass ich die cool finde. Und dadurch bin ich, glaube ich, eh nicht der Typ, der so rausgeht und sagt, oh, ich will mich in so Café setzen und da mit Leuten so connecten, da müssen die richtigen Leute sein, sondern mir wird schon reichen, wenn coole Cafés da sind. Deswegen finde ich es, glaube ich, dann so an vielen Ecken cool, deswegen gehe ich dann gerne zu Bay Area, weil ich einfach den Spirit dieses Ladens mag, aber weiß, um mich rum ist gerade, weiß ich nicht so cool irgendwie. Das stört mich zum Glück nicht so, aber wie cool, ich finde es auch mega cool, wenn ich wüsste, ich gehe hier vor die Tür, dann sind da so drei Cafés und dann, wie bei dir mit deinem Kiosk-Typen, ne, man kennt sich dann irgendwann, ne, man sagt sich Hallo und so, ist schon cool, aber genau, ich wüsste jetzt auch nicht so genau, wo ich das dann hier haben könnte oder gerne hätte.
Ich habe manchmal, wenn ich so ein bisschen durch die Stadt spaziere, dann stelle ich immer wieder so, also sehe ich halt immer wieder so kleine, ja, Mini-Büros, würde ich fast schon sagen, sieht dann aus, als wäre das so ein eben, also hättest du auch irgendwie so eine kleine Boutique draus machen können. Das ist einfach so eine Glasfassade und, weiß nicht, 40, 50 Quadratmeter Fläche, wo dann 4, 5 Schreibtische maximal stehen.
Ja, kenn ich.
Das sehe ich ganz häufig. Das sind so irgendwelche Agenturen, irgendwelche, weiß ich nicht was, Architekten, was weiß ich denn was. Das hast du voll verteilt, irgendwie gefühlt der ganzen Stadt immer, mal, immer wieder mal so ein Hipster-Büro. Denkst du, ja, das ist irgendwie cool, aber warum gibt's das? Also, das ist halt nie gebündelt. Das ist immer schön verteilt. Und so wirkt Köln für mich auch häufig. So, es gibt überall etwas.
Ich finde, in Ehrenfeld auch ganz vergessen gerade.
Ja, in Ehrenfeld, ne, gibt es auch, ja, auch so einen größeren Gebäudekomplex, wo halt auch so viele Startups drin sitzen, weil die Büros extra, aber ich weiß nicht, irgendwie zieht es mich da nicht hin, weil, aber vielleicht ist da auch ein bisschen mehr, ich keine Ahnung.
Vielleicht sind wir das Problem und nicht die Stadt.
Ja, wahrscheinlich. Wie immer.
wie immer.
Man sollte bei sich selbst anfangen.
Ja. Wir haben in der Woche Geburtstag. Es ist wieder soweit. Ich habe das Gefühl, das ist witzig, ich habe das Gefühl, wir haben vor 3 Folgen darüber geredet. So, weißt du, so, das ist so.
Ja.
Das ist lustig. Geburtstag ist bald. Oh, da haben wir. Theoretisch hätten wir an deinem Geburtstag, wenn wir Sonntag aufnehmen, hätten wir Folge 100 an deinem Geburtstag. Das wäre sehr witzig.
Ich weiß nicht, ob ich das leisten kann.
Ich glaube, wir können vielleicht mal anders aufnehmen.
Ja. Ich glaube, es ist lustiger, wenn man danach erzählt, was alles passiert ist.
Und ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das steht an.
Warte, aber dann heißt, du hast Montag Geburtstag.
Dann. Schönen Langtag in der Schule.
Geil.
Aber ich habe noch die Hoffnung, dass ich meine Fünfer so ein bisschen emotional mit erpressen kann, weil das Projekt montags nachmittags ist immer so ein bisschen anstrengend, weil die Fünftklässler, 8., 9. dazu zu bringen, irgendwie so ein bisschen Hausaufgaben zu machen ist super nervig, weil man auch selber weiß, okay, ich hätte auch am Langtag keinen Bock mehr da drauf. Also es ist einfach nicht so cool angelegt, das Projekt in meinen Augen. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, wenn ich denen sage, ich habe heute Geburtstag und ich wünsche mir, dass ihr leise seid, dass es vielleicht funktioniert. Stimmt,
ja. Kann gar nicht funktionieren.
Ja, genau. Ja.
Drück mal die Daumen,
Ich weiß es auch nicht. Ja. Ich überlege gerade, steht sonst irgendwas an? Oh, ich kann noch eine Sache erzählen. Wir haben Corona-Tests in der Schule jetzt gehabt, weil es hieß ja immer, es kommt kein Arzt vorbei, weil er irgendwie voll viel Geld will. Aber jetzt war jemand da, und es war mega weird, weil es gibt anscheinend eine neue Art, Corona zu testen, die ich noch nicht kannte.
Okay.
Es war so, ich bin in diesen Raum gegangen, also er, wie gesagt, hat sich in der Schule in so einem Raum eingenistet.
Ja.
Und dann kam ich in diesen Raum und dann hat er gesagt, ja, hier dieses ganze Fläschchen bitte in den Mund nehmen und gurgeln und dann ausspucken in den Becher. Dann war ich so, ja, okay, hab drauf geguckt, ne, ist halt NaCl, also Salzlösung, einfach Natriumchlorid, 0,9%, glaube ich. Im Mund genommen und dann meinte sie, ja, möglichst tief gurgeln und so. Dann habe ich so, ja, okay, ich bereite meinen Mund jetzt irgendwie für das Stäbchen vor und weiß ich nicht. Und dann bist du rausgespuckt, mal so, ja, Und dann war sie so, ja, und das war's auch schon. Ich so, aber haben Sie nicht vergessen, müssen wir noch irgendwelche Stäbchen in eine Körperöffnung stecken? Nee, das in dem Becher ist ihr Test. Und dann war ich so, ach so, so ist das heutzutage. Also sie meinte dann, dass alle möglichen Viren und Bakterien quasi aus dem Mundraum davon gelöst werden und dann da quasi nachgewiesen werden in der Spucke oder in der Lösung. Wo ich mir nicht so ganz, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich mir, die Menschen verkacken das Gurgeln vielleicht. Also weil, was heißt ja möglichst tief gurgeln? Das ist ja mega individuell, was man da irgendwie hinkriegt. Und man sagt ja, glaube ich, immer, dass man gerade so diese ganzen Coronavirus-Kram, der ist ja schon weit hinten im Rachen sitzen kann irgendwie.
Ja, ja.
Zweitens, dieser Faktor Nase fällt irgendwie weg. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist oder nicht. Und die Frage ist auch, ob das wirklich alles so rauslöst oder nicht. Es wirkt für mich so ein bisschen wie, wir müssen jetzt möglichst schnell möglichst viele Schulen testen.
Ja.
Wir haben so eine 90%ige Erfolgsquote mit diesem Test. Wir haben bis jetzt immer ganz gut Glück gehabt. Das funktioniert schon einigermaßen. Also machen wir das mal. Und die zwei, die dann trotzdem irgendwie Corona haben, naja, das ist dann nicht so schlimm. Wir haben immer so eine kleine Fehlerquote.
Ja, ja.
So wirkt es für mich so ein bisschen, was vielleicht okay ist, weil es geht vielleicht nicht anders zu leisten. Und wenn man so trotzdem was verhindern kann, ist cool. Aber es wirkt ja auch so ein bisschen, das ist der Test. Das war irgendwie ganz witzig.
Ja, ich, auf der einen Seite kannst du froh sein. Mhm. Das ist echt nicht immer angenehm, finde ich.
Mhm.
Ja, und je nachdem, wie hoch die Fehlerquote dann ist, kann man es da vielleicht noch argumentieren.
Ne? Ja, genau, das weiß ich ja nicht, wie hoch die Quote wirklich ist. Es wirkt nur irgendwie so für mich auf den ersten Blick so, okay, hier klopfen sie dreimal auf den Kopf und ziehen sie im Ohrläppchen und sie haben kein Corona mehr.
Ah, sie sind
gesund,
herzlich
willkommen. Ja, genau. okay.
Wer sind sie? Ja, Arzt.
Ja. Ja, genau. Warum rutscht ihr Schnurrbart immer so weit?
Ja, auch herrlich.
Ja. Ich glaube, das sind so die Themen, die ich noch so auf dem Schirm hatte. Gibt's bei dir noch was?
Mm-mm. Ich überlege die ganze Zeit, was mit meinem Geburtstag anfangen soll.
Mm.
Aber ich habe einfach keinen Bock. Ich will einfach einen normalen Sonntag haben.
Ja.
Das klingt so traurig in den Ohren von vielen wahrscheinlich, aber
ich kann das verstehen. Einfach,
also ich will weder irgendwie groß feiern, noch irgendwie großes Unternehmen. Ich will einfach nur
Spaß. Aber fragen das Leute bei dir noch? Ich habe das Gefühl, ist mittlerweile klar.
Nee, ja, irgendwie schon noch so. Und gerade wenn es auf nächstes Jahr dann zugeht, auch da kommen jetzt schon die Stimmen und sagen, nächstes Jahr wirst du 30.
Ernsthaft?
Was ja mal dick, letzte Mal 20er feiern und so. Solche Sprüche habe ich
echt?
Gehört.
Echt? Sowas kommt?
So, ja, und dann
mir zum Glück nicht.
Ja, ja. Ich würde gerne in meinem Schlafrhythmus bleiben. Den finde ich gut. Ja, aber.
Also ihr könnt vorbeikommen. Ich arbeite so bis 7:30 und es ist dunkel so 8. Also
ich schlafe um 9:30.
Genau, so 1,5 Stunden, 2 Stunden haben wir.
Ja. Finde ich voll gut.
Ja, das
man quatscht 1,5 Stunden, trinkt irgendwie einen Tee dabei. Aber,
aber keinen Schwarztee.
Früchte oder Kräutertee. Und dann geht man pennen. Ja.
Ich habe diesmal meinen Eltern einen Wunsch gesagt, weil es wie immer so dieses.
Ich auch!
Echt?
Ja! Ich habe mir auch eine Sache gewünscht.
Vielleicht haben wir das Gleiche gesagt.
Ich glaube, nee,
haben wir auf gar keinen Fall. Aber pass auf.
Jetzt kommt's.
Also, weil ich finde das immer sehr undankbar, weil ich denke mir auch immer so, wir sind ja da so ein bisschen auf einem ähnlichen Trip so. Ich habe ja keinen Bock, einfach mehr Kram hier rumliegen zu haben.
Yep.
Und es ist ja total immer lieb gemeint und ich freue mich immer über jede Geste so. Aber weiß auch, angenommen, weiß ich nicht. So ein cooles Motto-T-Shirt oder sowas.
Ja.
Ne? Solche Sachen, wo dann irgendwie irgendwas drauf ist, keine Ahnung. Irgendwie.
Ich bin Podcaster.
Ja, zum Beispiel. Ja. Was ja eine total nette, coole Idee ist, was man auch zum Schlafen anziehen könnte, wenn man T-Shirts zum Schlafen anzieht, keine Ahnung. Aber ich würde es halt so nicht jetzt irgendwie tragen. Und das sind dann so T-Shirts, die stapeln sich dann immer so an in meinem Schrank und dann alle 3 Jahre misste ich aus und die gehen halt in die Kleidersammlung, ohne dass ich sie zweimal anhatte.
Ja, ja.
Und das ist irgendwie scheiße, das ist irgendwie so Verschwendung und das ist irgendwie so blöd, obwohl die Geste ja trotzdem cool ist, aber ich habe dann irgendwie hier so einen Gegenstand rumfliegen, den ich einfach nicht brauche. Und das ist irgendwie doof. Und deswegen kann ich ja total verstehen, dass es dadurch nicht leichter wird für Leute, die einem irgendwas schenken wollen.
Ja.
Aber eigentlich mit dem Wissen, naja, eigentlich will er ja gar nichts und es ist voll der Druck, jetzt irgendwas Cooles zu finden. Und dann habe ich mal so geguckt und habe mir gedacht, okay, ich schäme mich, das was zu sagen. Ich habe so bei Amazon einfach mal so ein bisschen durchgeswiggelt und mal geguckt, was es da so gibt.
Geswiggelt ist kein Wort, ja.
Ja, sorry. Und es ist ein Schlösserknack-Trainingsset.
Scheiße, Mann. Okay.
Weil ich wollte immer schon mal.
Das können. Du Schatz, ich mache jetzt wieder meine Nachtrunde. Warum ich einen Rucksack habe mit so klirrenden Sachen, keine Ahnung. Bis später.
Ja, weil ich fand das voll spannend. Stell dir vor, irgendwann kann ich das so gut, dass wenn ich den Schlüssel von meiner Tür vergesse, ist egal, weil ich kann mit einer Büroklammer und so einfach die Tür aufmachen.
Okay. Das ist so, ein bisschen cool. Dieses Set ist geeignet für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren?
Nee, es ist cooler. Okay. Es ist cooler. Und ich bin gespannt. Wir werden das hier dann live im Podcast mal probieren. Lass es auch mal machen, weil ich glaube, es macht ein bisschen Bock. Aber das ist halt das Einzige, was mir eingefallen ist. Okay. Und das war schon nach langem Überlegen. Und das war schon so, dann habe ich wenigstens ein bisschen was damit zu tun. Das ist doch irgendwie ganz witzig. Und trotzdem wollte ich dann irgendwas hier rumliegen, was ich eigentlich rumlegen will. Aber ja. Und wie ist es bei dir?
Ich würde sagen, ich hätte auch gerne so eine coole Geschichte jetzt zu erzählen. Aber ich bin da echt pragmatischer an der Stelle. Obwohl das auch sehr pragmatisch ist, wenn es dann mal soweit ist. Ne?
Danke, dass du es siehst. Irgendwann rufst du mich an und sagst, hier Max, hast du nicht mal gesagt, du hast hier hast du nicht geübt, ich komme nicht rein bei mir. Dann sage ich, kein Problem.
Das sind so Dinge, die hoffentlich nie passieren. Weil ich finde das so mit das Dümmste, was einem passieren kann, dass du einen Schlüssel wie vergisst, wenn du geklaut wird, verlierst, ja. Aber wenn du ihn vergisst und dann kostet ja auch Kohle ohne Ende.
Musstest du schon mal auf?
Nee,
ne? Sehe ich auch nicht zum Glück.
Ja. Was habe ich mir gewünscht? ich bin ja Do-It-Yourself-Friseur seit einer Weile. Und ich habe dann
gesagt. Hast du den Flowby gewünscht?
Was?
Flowby war damals bei diesem Shopping-TV auf Super RTL nachts. Wo du den Staubsauger direkt an diese Schneidemaschine ranmachst und dann so mit so einem Staubsauger deinen Kopf rasierst.
Nee, das ist. Ich glaube, das kann cool sein, aber ich glaube, das funktioniert einfach nicht geil.
Wahrscheinlich.
Macht dann nur mehr Ärger, weil du alle Geräte dann noch putzen musst.
Ja.
Ich habe mir einfach so eine richtig gute, ich wollte so eine geile, am besten so eine Militär-Haarschneidemaschine.
Mm.
Kennst du diese Oldschool-Dinger, die irgendwie so einfach.
Meine Mom hat die.
Ja.
So als alte Friseurin quasi.
Wo ich mir dachte, okay, das kaufst du dir selber nicht, sondern ich habe halt irgendwann mal vor ein paar Jahren bei Saturn so vorne, oh, hier 20 Euro, nimmst mal mit. Aber ich merke halt, du musst halt voll oft an denselben Stellen manchmal drüber und so, das ist halt ätzend. Und dann dachte ich mir, okay, ich brauche irgendwas. Das wird mir halt voll das Leben erleichtern, weil ich dann halt schneller damit fertig bin.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, komm, das ist irgendwie sinnvoll, dann schmeiß das alte Ding weg. Also ich habe nicht mehr Zeug, sondern einfach was Besseres. Ich mache ein Upgrade quasi. Und das ist etwas, was ich mir wahrscheinlich selber nicht kaufen würde, weil das alte ja noch funktioniert und so. Kann ich dann ruhigen Gewissens das dann ja wegschmeißen oder verschenken oder wie auch immer.
Ja.
Also kriege ich eine neue Haarschneidemaschine. Oh. Vielleicht
auch nicht. Mal gucken, was das Christkind bringt. Der Geburtstagsmann.
Geburtstags-Gerhard. Palme, was?
Wie auch immer.
Ja. Also das ist so mein Wunschzettel. Diese eine Sache.
So witzig, wenn ich mir vorstelle, wenn ich mit anderen Leuten über ihre Geburtstage rede. Die sind immer schon so 3 Monate davor so, oh mein Gott, was soll ich alles? Und ich weiß nicht, hier ist meine Wunschliste. Ich habe meinen Freunden meine Amazon-Wunschliste geschickt und die sollen das und das mitbringen zu meiner Feier bei dem Catering. Und ich habe diesen Ort gemietet und keine Ahnung. Und wir sind so voll, scheiße, was kann ich denn für einen Wunsch irgendwie an irgendwen sagen, damit die glücklich sind und so.
Ja. Ach, witzig, also von daher mal schauen.
Ja, ihr seht, es werden Highlights, unsere Geburtstage.
Ja, voll.
Dann zum 30. die große Wilma-Geburtstagsparty.
Alter.
So 2 Tage durch, dein Geburtstag rein, aus meinem Geburtstag raus. Wir mieten irgendwas.
Eine Burg. Okay.
Okay, in Estland.
Hier schön am Arsch der Welt, in der Eifel.
Genau, dann müssen die Leute halt gucken, wie viel wir ihnen wert sind, ob sie auch kommen oder nicht, den weiten Weg.
Ja, klingt gut.
Ja.
Da steht. Das Internet vergisst nicht.
Das Internet vergisst nicht.
Ja.
Gut.
Rudi, apropos Geburtstag, ich fahre jetzt auf den Geburtstag.
Ah.
Podcast, deswegen mache ich jetzt auf die Socken.
Sehr gut. Es war schön, mal wieder so von Angesicht zu Angesicht. Ist ein bisschen anders.
Und mit Prom-Mic-Setup.
Kommt
gleich ein Foto noch.
Es ist ganz witzig, finde ich. Es ist eine andere Qualität.
Also diesmal ohne Video für die 3 Menschen, die sich verklicken.
Und außerdem auf den YouTube-Link klicken.
Ja, wobei, manche Videos sind echt häufiger geguckt worden
letzte
Zeit. Irgendwer.
Irgendwer hat Bots für uns gekauft.
Ja.
Alrighty.
Gut.
Dann schönen Sonntag.
Bleibt gesund.
Und, peace out.
Ciao, Kakao.